Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Es ist sehr, sehr schwer, emotionaler Hunger wirklich oder emotionalen Hunger dauerhaft in den Griff zu bekommen. Da braucht man viel Geduld. Bei mir hat es Jahre gedauert. Natürlich hat mir das Laufen sehr viel geholfen. Für mich ist Laufen so ein Punkt, der hat mich da definitiv sehr lange begleitet.
Heißhunger kennen die meisten LäuferInnen nur zu gut. Manchmal kommt der große Hunger direkt nach dem Training und manchmal erst einen Tag später. Die Folge? Oft essen wir alles, was wir in die Finger bekommen können und fühlen uns danach nicht etwa besser, sondern schlechter. In dieser Folge gehe ich gemeinsam mit Ernährungsberaterin und Laufcoach Christine Kühne den Phänomen Heißhunger und emotionales Essen auf den Grund. Ihr erfahrt, welche Aufgaben der Heißhunger hat und welche Ernährungsstrategie ihn vermeiden lässt, was der Körper bei emotionalem Hunger wirklich möchte und wie Laufen positiv beim Umgang mit emotionalem Hunger helfen kann. Außerdem hört ihr Christines Lieblingsaktivitäten und Übungen im Umgang mit Heißhunger. Ich bin Lilly von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo Christine, willkommen zurück bei uns im Achilles Running Podcast und wir nehmen ja heute an einem Montagmorgen auf und ich hoffe, du hattest einen guten Start in die Woche. Warst du denn am Wochenende sportlich unterwegs?
Natürlich. Natürlich, ja. Ich war gestern einen längeren Lauf unterwegs und ich habe mir heute noch meine Me-Time genommen und werde heute noch ins Fitnessstudio, um das Stabi-Training zu machen, das ich tatsächlich jetzt aktuell sehr fleißig verfolge.
Aber das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache. Ich habe auch vor ein paar Wochen mal angefangen, das Ganze ein bisschen ernster zu nehmen und habe das Gefühl, dass es direkt Früchte trägt.
Das stimmt. Allerdings, ja, man sieht tatsächlich immer wieder, vernachlässigt man das, vor allen Dingen, wenn man so eine Trainingsphase für einen Marathon oder Halbmarathon ist. Und da nehme ich mich selber an der eigenen Nase. Ich vernachlässige das durchaus auch. Und ja, man merkt dann schon irgendwie, ja, zum einen tut's gut, es zwickt auch gefühlt irgendwie ein bisschen weniger. Und ja, einfach, man sieht auch tatsächlich die Fortschritte am Körper. Also man... Die Umfänge verändern sich tatsächlich auch und mir macht es einfach auch echt Spaß, auch wenn ich es immer viel zu selten mache.
Ja, ich finde, man macht es nicht nur viel zu selten, irgendwie spricht man auch nicht wirklich drüber. Und das ist bei dem Thema, was du heute mitgebracht hast, ja auch so. Obwohl das, wie Stabi, echt viele LäuferInnen betrifft, ist das allerdings oft auch mit Scham verbunden. Und dabei ist Heißhunger, zu teilen ja auch emotionales Essen, echt ein Ding. Und du kennst dich ja als Expertin richtig gut damit aus. Und ich wollte fragen, ob du damit auch schon Erfahrungen gemacht hast.
Ich selbst, ja, sehr viele sogar. Ich komme aus einer gefühlt jahrelangen Essstörung und es hat mich sehr, sehr lange Zeit begleitet, Heißhungerattacken, emotionales Essen, bis ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe und auch jetzt eine Coaching-Ausbildung abgeschlossen habe, wo es darum geht, das natürliche Essverhalten wiederzulernen, Emotionen zu regulieren. Und ja, das Thema beschäftigt mich unter anderem auch in den ganzen Coachings, weil ich bin definitiv nicht alleine gewesen. Und es betrifft sehr, sehr viele. Und ich sage jetzt mal, die Dunkelziffer ist da, glaube ich, sehr, sehr hoch. Leider.
Ja, also ich selber kenne das tatsächlich auch und habe auch erst mit der Arbeit an mir selber lernen dürfen, dass das Ganze ja auch ein Ende haben kann. Und ich würde sagen, mit so einer positiven Note können wir jetzt gleich mal in die Folge reinstarten. Und als allererstes ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, was gibt's denn überhaupt für Arten von Hunger?
Also es gibt zwei große Arten von Hunger. Zum einen, wie du schon erwähnt hast, den emotionalen oder emotionsgesteuerten Hunger, auch psychologischen Hunger. Er hat verschiedene Namen. Also Emotionshunger und aus Emotionen heraus zu essen und den ganz klassischen körperlichen Hunger, der physiologische Hunger, der uns halt auch Energie bringt. Und ich würde es tatsächlich bei diesen beiden groben oder großen Punkten so untergliedern. Diese zwei großen Hungerarten gibt es eigentlich.
Und ist dann Heißhunger und emotionales Essen das Gleiche oder gibt es da Unterschiede?
Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Und zwar Heißhunger ist tatsächlich sehr plötzlich intensiv und man hat so ein Verlangen auf bestimmte Lebensmittel. Das ist auch oft sehr unkontrolliert und es tritt tatsächlich unabhängig von dem Körpergefühl, von dem Hungergefühl auf. Emotionaler Hunger ist tatsächlich so ein Verlangen nach Nahrung aufgrund etwas, eines Gefühls, einer Reaktion. Es kann sein Stress, es kann Einsamkeit sein, es kann Vernachlässigungsgefühl sein, Traurigkeit. Und der emotionale Hunger ist aufgrund etwas Emotionales eben, so wie es eben der Emotionshunger schon sagt.
Ja, und du meintest, bei Heißhunger sieht es ja ein bisschen anders aus, diese plötzlichen Gelüste.
Genau.
Und was kann denn das für Gründe haben?
Also Heißhunger kann natürlich zum einen Gründe haben, wie, ja, es kann sein, dass es ein Mangel ist, ja, dass der Heißhunger aufgrund eines Mangels kommt, dass man dem Körper nicht die nötigen Nährstoffe gegeben hat, Makronährstoffe, die großen Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Es kann natürlich auch Mikronährstoffe können fehlen. Es können aber auch verschiedene Stresssituationen oder Schlafmangel zum Beispiel auch sein. Also da gibt es natürlich auch spezifische Gründe. Und es ist immer unterschiedlich, dass man sagt, es gibt nur einen Grund für den bestimmten Heißhunger. Es gibt immer verschiedene Gründe. Das ist wie so ein Zahnrädchen, das ineinander greift. Aber ich würde sagen, die großen Gründe sind für einen Heißhunger einfach auf körperlicher Sicht, dass man einfach nicht richtig versorgt worden ist oder aber auch zu viel Stress oder auch Schlafmangel hatte.
Also ich habe schon öfter mal Instagram-Posts gesehen, wo dann eine Tafel Schokolade abgebildet war und daneben stand, was du eigentlich brauchst, was weiß ich, Magnesium. Ist denn da was dran?
Tatsächlich kann man es schon zum Teil so sehen, ja. Also wenn man Schokolade isst, ja, dann will der Körper tatsächlich oft auch Magnesium. Also dem fehlt oft Magnesium, wenn die Schokolade hat Magnesium enthalten. Allerdings nicht die Milchschokolade. Also das ist das, was wir, so dieses Kakaopulver oder die Kakaonips zum Beispiel, die enthalten Magnesium. Zink zum Beispiel äußert sich oft, wenn man auf so salzige Lebensmittel zurückgreifen möchte oder aber auch Eisen, wer Gelüste auf ständig Müsli hat oder so crunchy Müslis oder auch ständig zu Nüssen und Kernen greift oder eben klassisch die Haferflocken, wer da sehr, sehr viel dazu essen möchte, der neigt tatsächlich eher, dass es Eisenmangel ist. Könnte sein. Also deutet darauf hin, ja.
Interessant.
Genau.
Also am besten dann lieber zur Zartbitterschokolade greifen.
Genau, ist die gesündere Variante.
Schade, aber auch lecker.
Genau.
Was gibt's denn beim Heißhunger noch so für Signale, außer dass ich plötzlich Bock auf irgendwas habe?
Es ist schon so, dass es körperliche Signale sind, wie man wird hektisch, man wird suchend. Es kann aber auch schon sein, dass es so mit Kopfschmerzen verbunden ist oder auch mal mit Schwindel. Manche bekommen auch so ein Kältegefühl, denen wird unheimlich schnell kalt oder man bekommt Magenkrämpfe und der Hunger ist wirklich spezifisch auf bestimmte Nahrungsmittel und Lebensmittel. Und ganz ein großer Faktor ist, es muss schnell gehen, es ist ungeduldig, es muss fokussiert sein und man hat tatsächlich für nichts anderes mehr Zeit. Und das ist das klare Signal, das ist ein Heißhunger und der entsteht halt aus verschiedenen Gründen und dem sollte man tatsächlich dann einfach irgendwie ein paar Möglichkeiten finden. Aber da kommen wir sicherlich noch drauf.
Genau. Ich wollte jetzt nochmal an dem Punkt, damit man das dann, wenn man in so eine Situation kommt, wirklich gut unterscheiden kann, nochmal auf die Körpersignale vom emotionalen Hunger eingehen. Du meintest, das kommt eher schleichend, ist aufgrund des Namens natürlich auch mit Emotionen verbunden. Und was habe ich da noch so für körperliche Signale?
Also beim emotionalen Hunger ist ganz klar ein Gefühl im Vordergrund. Man möchte ein Gefühl verändern und dafür isst man etwas. Das ist so eine Art Bewältigungsstrategie. Man möchte ein Gefühl entweder betäuben, es klingt jetzt immer hart, aber es ist tatsächlich so, man möchte etwas weghaben, wegdrücken, betäuben. Und der emotionale Hunger kann schon auch schnell sein. Die Reaktion ist allerdings darauf, dass man so dieses Gefühl damit noch verbinden möchte. Und vieles geht eben zurück immer in die Vergangenheit. Vieles verbinden wir mit der Kindheit. Und da darf man auch wirklich hinschauen, was verbindet man als Kind schon mit dem Essen. Und der emotionale Hunger ist, wie gesagt, mit einem körperlichen Gefühl, aber auch generell mit dem Gefühl zu verbinden. Aber der Heißhunger ist genauso auch was mit dem körperlichen Gefühl. Also das darf man unterscheiden zwischen dem körperlichen Gefühl von eben, wie gesagt, Magenkrämpfe oder Kältegefühl. Und beim emotionalen Hunger steht eben, wie gesagt, dieses Gefühl der Einsamkeit oder der Traurigkeit im Vordergrund.
Weißt du auch, wie die Lebensmittel unser Wohlbefinden dann in dem Moment, zumindest im Kopf, sage ich mal, stärken? Also warum greifen wir zu Essen und nicht zu irgendwas anderem? Was mir als erstes in den Kopf kommt, ist logischerweise ja auch unsere Sozialisation, so wie du das schon angesprochen hast. Ich sag nur, erster großer Herzschmerz. Besonders da ist es wichtig, sich einen Kübel Eis zu kaufen und den dann auch zu essen, weil dann mein gebrochenes Herz sofort von dem Eis wieder zusammengeklebt wird. Also was machen dann diese Lebensmittel mit unseren Gefühlen?
Ja, es ist so witzig, wie sich's immer anhört oder so wie so normal, wie es immer ist. Man sieht es ja auch in Hollywood immer, den Eiskübel und daneben so die Packung Tempos oder die Packung Taschentücher. Es ist wirklich so, dass bestimmte Lebensmittel kohlenhydratreich und zuckerhaltige Lebensmittel wirklich Serotonin und Dopamin im Gehirn freisetzen. Und diese Neurotransmitter sind einfach dafür da, dass sie Glücksgefühle und Belohnungen einfach ausschütten. Und in unserer heutigen Zeit sind wir tatsächlich schon so ein bisschen Dopamin-Junkies. Bei uns geht ja alles sehr, sehr schnell. Wir brauchen bloß im Internet einen Mausklick machen und schon am nächsten Tag bekommen wir die Lieferung oder auch durch Social Media. Wir werden ständig mit Dopamin einfach überschüttet und unser Gehirn möchte das. Und tatsächlich glaube ich weiß es nicht genau, aber ich denke, dass es dadurch einfach auch schon mal so unterstützend ist, dass wenn wir ständig immer in diesen Dopaminrausch kommen und ständig immer diese Glücksgefühle und Belohnungen brauchen, holen wir uns tatsächlich durch kohlenhydratreiches und zuckerhaltiges Essen, um natürlich auch zum einen Energie und den Stimmungsschub zu bekommen, den wir halt durch die Freisetzung von Dopamin und Serotonin bekommen.
Und ist dann Süßkram, sind es dann auch die Lebensmittel, die man am meisten isst, wenn man emotionalen Hunger hat, oder kommt da noch irgendwas anderes mit rein?
Ich glaube tatsächlich, dass es eher so Vorlieben-Sache ist. Zum einen, der eine mag es halt eher so cremig in Form von Eis, der nächste mag es eher als Chips-Tüte und dieses Crunchy-Gefühl. Ich glaube aber auch, dass es, ich sage jetzt mal, so diese Schokolade, dieses süße, cremige, reichhaltige, mag der eine. Und zum anderen ist es, wenn man wieder zurückreisen darf, so dieses Kekse und Kuchen, so dieses Vertrautsein. Also ich verbinde es dann irgendwie immer so mit Festen, Geburtstagen. Ich meine, wir brauchen ja bloß immer so an die Jahreszeiten denken. Es gibt immer irgendwie gefühlt immer einen Grund, was zu essen, und gefühlt gibt es immer Kuchen. Und was bedeutet das? Kuchen und Kekse bedeutet ja irgendwie so eine Geborgenheit, so dieser Schutz. Und den möchte man sich unter Umständen halt dann in den Momenten einfach auch holen, weil man das Gefühl hat, man ist vielleicht von jemandem versetzt worden und man fühlt sich vielleicht alleingelassen. Und in dem Moment, ach stimmt, früher war es ja auch so, ich habe Kuchen bekommen, da waren alle zusammen am Tisch und den gönne ich mir jetzt. Und das ist so ein Betäuben des Gefühls. Tatsächlich sollte man aber da einfach auch näher drauf eingehen und hinschauen, warum fühle ich mich denn jetzt gerade so?
Ja, es ist halt irgendwie auch, würde ich sagen, ein Prozess des Verdrängens. Also in dem Moment suggeriert die Schokolade oder oder Eiscreme vielleicht die Umarmung, die man sich so sehr erhofft. Man selber glaubt aber, ich habe jetzt nur Bock auf Eis, obwohl da halt ein bisschen was anderes dahinter steckt. Und ich glaube, dann ist es ganz gut mit dem, was du ja gerade schon erzählt hast, wenn man es in der Situation schafft oder vielleicht halt auch danach, nochmal diese Checklist durchzugehen und zu gucken, hey, wie habe ich mich überhaupt gefühlt? War das jetzt Signale für Heißhunger, körperlichen Hunger oder aber, hey, war das emotionaler Hunger? Und du hast ja gerade eben schon die Jahreszeiten angesprochen. Ich habe mich gefragt, ob es bestimmte Tages- oder Jahreszeiten gibt, wo emotionaler Hunger vermehrt auftritt.
Ja, ich würde schon sagen, es gibt Jahreszeiten und auch Tageszeiten. Ich würde jetzt sagen, wir fangen mal mit den Jahreszeiten an. Wie ist es im Herbst und im Winter? Da ist es eher so gemütlich. Man kommt von draußen rein. Man möchte vielleicht den Kakao und vielleicht Plätzchen und so dieses Gemütliche, dieses Zeremonielle dann schon auch auffangen, ja. Und ich glaube schon auch in der dunklen Jahreszeit, dadurch, dass wir ja da auch tatsächlich ja Vitamin-D-Mangel und auch so ein bisschen so diese Stimmungsaufheller brauchen, würde ich schon auch sagen, von den Jahreszeiten her ist tendenziell schon eher Herbst-Winter. Aber ich meine, ich komme aus Bayern, bei uns ist das Volksfest und die Wiesen und was weiß ich was im Vordergrund, diese Geselligkeit, da wird mal ein Massal Bier getrunken und da ist es natürlich schon so mit so einer Feierlichkeit, dann trinkt man halt vielleicht nicht nur einen Massal, sondern zwei und so weiter. Und das ist natürlich auch mit Emotionen verbunden. Und wir wissen alle, wenn wir uns so, ja, dieses Gesellige immer wieder wünschen, es gibt ja immer Emotionen. Und ja, das kommt immer drauf an, wann oder beziehungsweise auf welchen Typ es passt eben oder wo man natürlich auch aufwächst. Und was wirklich gravierender ist, ist die Tageszeit. Wir sind am Abend oder in der Nacht tatsächlich schon eher müde, entscheidungsmüde nennt man das, weil wir entscheiden jeden Tag so viel. Es fängt ja schon allein morgens beim Kleiderschrank an. Was ziehe ich denn an? Oder wie ist meine Struktur? Welche Richtung fahre ich jetzt in die Arbeit? Oder wir müssen uns ständig entscheiden. Und am Abend ist unser Geist einfach wirklich entscheidungsmüde. Und morgens ist es vielleicht noch leichter, da ist man noch so eine Art vernünftig. Und abends ist man dann eher so, ach, ich will jetzt nicht mehr entscheiden. Ich mache jetzt das einfach. Ich habe jetzt keine Kraft mehr, mich zu entscheiden. Und da kommt natürlich auch Stresslevel und Schlaf vielleicht noch dazu, der dann auch noch fehlt oder der Stress zu viel ist. Und dann ist man einfach irgendwie so, dass man sagt, nee, also jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt ist es abends. Jetzt will ich mich belohnen. Es kommt natürlich aber auch, wenn man nachmittags zum Beispiel so dieses Nachmittagstief kennt, vielleicht ist es dann auch so, dass man sagt, ja, aus emotionalen Gründen, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust mehr zu arbeiten und ich muss es trotzdem irgendwie tun. Jetzt belohne ich mich und jetzt gebe ich mir dafür, ja, ein Schokoriegel oder auch koffeinhaltige Getränke sind natürlich dann auch immer so im Fokus und belohnen uns dann.
Ja, das ergibt natürlich Sinn. Und du meintest ja vorhin, dass der Heißhunger jetzt als Unterscheidung dazu ja vor allem entsteht, wenn der Körper einen Nährstoffmangel hat. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass der Heißhunger vermehrt eher abends kommt, weil ich ja meinem Körper den ganzen Tag zu wenig gegeben habe? Oder wie verhält sich das da?
Grundsätzlich kann man das, glaube ich, gar nicht so pauschalisieren, ob der nur abends kommt, der Heißhunger. Ich würde tatsächlich eher sagen, dass der emotionale Hunger eher abends kommt. Heißhunger ist schon so, wenn man morgens aufsteht und speziell wirklich Heißhunger jetzt auf Müsli hat und manche kennen da auch keinen Halt mehr und essen sehr, sehr viel Müsli und ich habe jetzt auch in schon Coachings jemanden gehabt, die hat gesagt, ich kann keine Haferflocken essen, weil ich übersättige mich da immer so. Ich finde da keinen Stopp und da muss man halt einfach auch nochmal genauer hinschauen, ob es wirklich dieses, da hängt halt oft eine körperliche Baustelle dran, dass man Heißhunger, würde ich sagen, hat man es schon eher über den Tag verteilt. Und emotionales Essen, würde ich sagen, eher dann doch abends, weil Emotionen halt oft auch eher abends kommen, wenn man halt einfach schon sehr mental auch schon sehr gefordert war und überfordert teilweise auch war.
Ah, das ist ja super spannend, dass wenn man sich da reinfühlt, tatsächlich diese Unterschiede auch so spüren kann. Und wir waren ja jetzt auch schon des Öfteren bei den Unterschieden und ich wollte fragen, ob man dem Ganzen dann eine Gewichtung geben muss. So emotionaler Hunger findet ja vor allem auch im Kopf statt. Und ist es dann weniger wichtig, weil das andere sind ja eher Nährstoffmangelsymptome, die den ganzen Körper betreffen? Also was sagst du dazu?
Es ist beides wichtig. Tatsächlich haben wir emotionalen Hunger, haben wir alle irgendwo. Und wir sollen da alle mal drauf hinschauen und ich nehme mich da definitiv nicht aus. Ich habe den natürlich auch noch, aber nicht mehr so verstärkt und so im Umfang wie früher. Aber beide sind sehr wichtig, denn der psychische oder emotionale Hunger, der hat auch Bedürfnisse. Und da muss man einfach tiefer schauen, was habe ich denn jetzt für Bedürfnisse, die ich anderweitig befriedigen kann, die mir fehlen, die mir aber außerhalb vom Essen gegeben werden können. Und der körperliche Hunger, na klar, den brauchen wir immer, weil ohne Energie wären wir nicht mehr da. Also der körperliche Hunger, der Körper ruft dann nach Lebensmitteln und diesen ganzen klassischen Makronährstoffen, Mikronährstoffen und so weiter. Aber diesen emotionalen Hunger darf man nicht wegdrängen und der ist da und der ist auch nicht unbedingt immer schlecht, weil wenn wir jetzt an Emotionen denken wie Festlichkeiten und wir sind alle zusammen und diese Zusammengehörigkeit, es ist ja auch was Schönes und es ist auch nicht immer alles schlecht, bloß es fängt halt da an, wenn es zu viel ist, wenn es krankhaft wird und da sollte man eher hinschauen.
Ja, ich glaube, das ist halt irgendwo, sind es ja auch Signale des Körpers, die man als Chance nutzen kann und der Umgang danach ist ja eher entscheidend und nicht das Signal an sich, was halt erstmal da ist. Ab wann wird denn emotionales Essen problematisch?
Problematisch wird es dann, wenn es sehr, sehr häufig ist, wenn sich die Gedanken nur noch ums Essen kreisen. Vor allen Dingen, wenn auch sozialer Rückzug passiert. Man ist vielleicht nicht mehr so in dieser Geselligkeit. Man traut sich vielleicht auch nicht mehr so, weil man sich vielleicht auch gar nicht mehr unter Umständen auch unter Kontrolle hat oder man meint. Oder wenn es auch so ein bisschen mit Fokus auf nur Essen, dann sollte man wirklich drauf schauen und so eine Hauptbewältigungsstrategie des Essen einfach einnimmt. Und dann sollte man es wirklich auch anschauen oder auch heimlich nur noch praktiziert. Es gibt zum Beispiel Phasen, wo man verabredet ist und den ganzen Tag über sich eigentlich total auf die Verabredung freut, es aber nicht schafft, sich so so zu kontrollieren oder diesen Drang ständig hat, sich zu kontrollieren und dann irgendwann so in dieses emotionale Essen verfällt und dann die Verabredung absagt. Solche Sachen passieren halt dann und das passiert immer wieder und da sollte man einfach hinschauen oder vielleicht auch jemanden, dem man nahe steht, einfach immer wieder schauen, warum macht derjenige das immer heimlich? In der offiziellen Runde isst derjenige nichts oder ich nicht und dann aber am Abend oder dann heimlich esse ich sehr, sehr viel und ganz, ganz schnell. Das ist halt dann, da sollte man einfach dann hinschauen.
Wir haben ja jetzt schon öfter über Emotionen logischerweise gesprochen, aber wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist, wie fühlen Menschen sich denn, nachdem sie emotional gegessen haben?
Die meisten sagen, oh Gott, also die meisten haben Schuldgefühle. Und es kommt dann tatsächlich, je nachdem, wie weit man in diesem Fortschritt schon ist, es kann ja dann wirklich sehr schnell in eine Emotion oder in eine Essstörung rüberschwappen. Es ist dann nicht mehr leichtfertig, nur ein emotionales Essen, wenn es regelmäßige Fressattacken bis hin zur Bulimie oder Binge-Eating wird. Das ist sehr, sehr schwierig. Die meisten machen halt dann, morgen bin ich wieder brav, morgen mache ich wieder strenge Diäten, ich verzichte auf Lebensmitteln. Viele machen übermäßig viel Sport. Und dann fängt es halt auch an mit dauerhaften Schuldgefühlen, den Kampf gegen seinen Körper selber. Und in diesem Teufelskreis, wenn man mal drin ist, dann darf man echt wirklich hier hinschauen und sich fragen, hole ich mir nicht doch irgendwie Hilfe? Weil es ist auch keine Schande zu sagen, ich brauche Hilfe, denn ja, das Leben ist einfach zu bunt, um in so einem Fahrwasser drin stecken zu bleiben.
Definitiv. Und wir hatten das ja auch gerade schon. Ganz viel von dem ist ja auch, wie man es gelernt hat. Und wenn ich Dinge so gelernt habe und ich weiß, wie es anders geht, dann darf ich ja gern fragen bei einer Person, die weiß, wie ich da wieder rauskomme. Ne? Also das auf jeden Fall.
Genau, ja.
Wenn wir einmal dabei sind, was würdest du denn sagen, was hilft wirklich gegen emotionalen Hunger und gegen Heißhunger?
Es ist sehr, sehr schwer, emotionaler Hunger wirklich oder emotionalen Hunger dauerhaft in den Griff zu bekommen. Da braucht man viel Geduld. Bei mir hat es Jahre gedauert. Natürlich hat mir das Laufen sehr viel geholfen. Für mich ist Laufen so ein Punkt, der hat mich da definitiv sehr lange begleitet. Unter anderem aber auch Yoga. Ich habe vor 17 Jahren auch intensiv mit Yoga dann auch angefangen, weil man da einfach auch in jeder Asana einfach bewusstes Atmen spürt. Man lernt sich selber kennen, man lernt seinen Körper auch kennen, weil man einfach in so Emotionen im Kopf ist, im Gefühl ist, aber oft nicht mehr im Körper. Und da helfen halt auch Endentspannung im Yoga oder aber auch Meditationen, Bodyscan-Meditationen, wo man wirklich so Achtsamkeitsübungen macht, mit seinem Körper viel zusammenarbeitet. Eben auch beim Laufen, ja. Beim Laufen ist es auch so, man spürt sich, man fühlt seinen Körper. Und wenn man das geschafft hat, seinen Körper regelmäßig zu spüren, zu fühlen, dann sind wir schon wieder bei dem Gefühl. Man kann dieses Gefühl verarbeiten, reflektieren und versuchen, mit dem anders umzugehen, ohne zu essen.
Das heißt, das Laufen ja quasi auch positiv bei der Heilung beitragen kann. Na, du meintest ja auch gerade, dass ein ganz typischer Coping-Mechanismus ja auch ist, übermäßig viel Sport zu treiben. Wie findet man denn da die Balance zwischen das tut mir jetzt gut im Laufsport und das wahrscheinlich eher weniger?
Da darf man natürlich auch viel wieder über sich selbst lernen. Grundsätzlich ist Sport immer positiv und es ist nicht nur das Laufen, speziell jetzt halt natürlich, wir sind ja Läufer und wir lieben diesen Sport. Es ist natürlich aber auch Radfahren und so ein Ausgleichssport. Laufsport hilft halt im Speziellen einfach mit dem Stressabbau, also oder dieses Gefühl zu hinterfragen, zu reflektieren, so ein bisschen Klarheit zu bekommen, so diesen Kopf freilaufen, ja. Weil Emotionen sind einfach im Kopf verankert. Und wenn man beim Laufen ist oder bei so einem Monotonen, kann man das halt einfach auch so ein bisschen diese Klarheit bringen. Laufen ist halt natürlich auch für Stressabbau, ist ganz klar. Wir können unseren Stress einfach auch abbauen. Was für viele halt auch, wer einen Wettkampf läuft, man kann sich auch mal selbst so ein bisschen messen und so ein Selbstbewusstsein kriegt man halt dadurch auch. Und da ist es natürlich schon so, wie du schon gesagt hast, was ist zu viel und was ist zu wenig, ja? Wenn man in so einer Situation ist, dass man Laufen als Ausgleich zum emotionalen Essen sucht und dementsprechend das auch gut findet, dann würde ich sagen, auch hier den Druck rausnehmen und nicht immer zu perfektionistisch sein. Aus Liebe zum Körper arbeiten. Das ist so wichtig, dass man immer wieder meint, man muss immer leisten, man muss immer perfekt sein, aber aus Liebe zum Körper arbeiten und da versuchen, wirklich sanftes Training dann in dem Fall zu machen. Weil wenn der Körper eh schon gestresst ist und man stresst sich zusätzlich noch mit einem harten, intensiven Intervalltraining vielleicht noch, um die Energie richtig rauszubringen, das ist wieder kontraproduktiv. Man kommt wieder heim und der Körper, der hat das Sagen. Dem, wenn das zu viel ist, der kommt mit Heißhunger wieder oder mit emotionalem Essen. Also, und die Kombination gibt's natürlich ja auch, ja. Es ist wirklich so, einfach versuchen, raus aus der Situation, versuchen, langsam und bewusst aus Liebe zum Körper zu laufen zu gehen. Wir haben alle nur einen Körper und wir haben alle nur ein Leben und es ist tatsächlich unter Umständen viel zu kurz dann am Ende des Tages.
Bringt es dann in der Trainingsplanung auch was zu überlegen, an welcher Tageszeit ich laufen gehe, um Heißhunger zu vermeiden?
Jein. Also auch da natürlich, das Leben kommt ja immer dazwischen. Das ist, der eine arbeitet vielleicht Schicht und ist im Schichtdienst und kann natürlich nicht immer zu bestimmten Tageszeiten laufen. Es hat halt verschiedene Vor- und Nachteile. Morgens zu laufen regt halt den Stoffwechsel schon mal an. Und da ist es halt schwierig für manche Frühstücken. Ja, vor, klar, wer um 4:30 aufsteht, um 5 Uhr dann vielleicht schon zum Laufen zu gehen, ist halt unter Umständen halt schwer, dann nochmal irgendwie noch irgendwas zu essen. Ja, ein großes Frühstück vorm Laufen geht halt nicht. Dann fällt vielleicht das Frühstück vorm Laufen aus. Ist es halt dann schon so, der Körper ruft ja dann, der war ja jetzt gerade im Schlafmodus und wird jetzt rausgerissen und soll jetzt ja laufen. Manche mögen das aber, weil ich bin auch eine Morgenläuferin und da ist es halt schon so, man muss halt da einfach so ein bisschen mit seinem Hungergefühl ein bisschen oder den kennenlernen oder auch seinen Körper kennenlernen. Vor allen Dingen dann spätestens dann nach dem Lauf sich wirklich Zeit zu nehmen, dem Körper Energie zu geben und da auch hören, was braucht der Körper. Und da ist es wirklich so, Proteine, Kohlenhydrate und Fette Dementsprechend ist der Körper dann gut versorgt. Was mittags natürlich den Vorteil hat, jetzt klar, wenn es so heiß ist, geht es für viele nicht. Aber da kann man natürlich auch den Blutzuckerspiegel ein bisschen regulieren. Da ist es halt schon so, um dieses Mittagsloch halt um zu umgehen, sollte man halt vorher einen leichten Snack essen und nachher einen leichten Snack. Und so hat man halt auch immer so dieses Mittagstief einfach auch nicht mehr so. Und wer abends läuft, muss halt auch da aufpassen, dass die Mahlzeit nicht zu lange weit weg ist vom Lauf, ja. Weil alles, was man dem Körper antut, ja, klingt immer so brutal, aber man tut es dem Körper ja an, der kann ja nichts dafür, dass wir unsere Vorschriften haben und unsere geistige Vorgabe haben. Man sollte wirklich schauen, dass der Körper wirklich gut versorgt ist. Und abends ist es halt gut, auch nicht mehr auch zu intensiv zu trainieren, weil auch das kann wieder den Schlaf beeinträchtigen. Und da wäre es wirklich gut, so Lebensmittel, die tryptophanreich sind, zu sich zu nehmen, wie Joghurt oder eine kleine Portion Nüsse, weil Tryptophan einfach eine essentielle Aminosäure ist, die einfach biologische Prozesse im Körper so fördert, dass man besser schläft. Das produziert Serotonin und Melatonin und so kann man leichter und besser schlafen, sodass man da einfach auch nicht mehr so dieses Problem hat, wenn man intensiv trainiert hat, kann man weniger schlafen und am nächsten Tag hat man vielleicht einen Heißhunger, weil man wieder nicht drauf geachtet hat. Das ist immer so ein Kreislauf, wo man wirklich schaut, wann man wie wo isst und wirklich seinem Körper auch gut zuhört.
Und oft ist es ja so, also bei mir ist es so, wenn ich Heißhunger habe, dann meistens direkt nach dem Laufen. Ich kenne aber auch Menschen, die haben das versetzt. Also bei mir ist es zum Beispiel beim Radfahren. Wenn ich dann nicht richtig drauf achte, habe ich einen Tag später Heißhunger. Was sind denn da die Gründe so dafür?
Tatsächlich ist es auch da so, da schreit der Körper leider manchmal zu spät und dann halt sehr intensiv. Oder wir hören unsere Körpersignale nicht richtig, weil wir einfach viel im Außen leben. Nach dem Laufen und nach so intensivem oder auch beim Radfahren, wenn es sehr intensiv und lange war, da ist es ja so, dass wir oftmals keinen Hunger haben oder weniger Hunger haben. Warum ist das so? Weil unsere Verdauung halt einfach nicht mehr so aktiv ist. Natürlich hat der Körper dann Fokus auf Bereitstellung der Energie, weil man will ja was leisten. Du beim Radfahren jetzt oder auch beim Laufen, wenn man längere Läufe hat, dann kennt es jeder. Man hat irgendwie so dieses Gefühl, einem ist eher schlecht, ja, weil die Verdauung einfach da verlangsamt ist. Was man da halt machen kann, ist wirklich während dieser Phasen am nächsten Tag wirklich ausgewogen zu essen, ja, und vorher und während des langen Laufs oder während des langen Radfahrens sich da auch schon mal gut versorgen. Vorher snacken, nachher snacken, sodass das auf jeden Fall in der Balance ist, sodass die Verdauung auch nicht überfordert ist. Nach dem Lauf ist es halt auch wichtig, dass man sich da zum Beispiel mit Gemüse und frischen Lebensmitteln hat auch versorgt, weil wir tatsächlich auch oft dehydriert sind. Und wir verwechseln oft Hunger mit Durst. Viele sind einfach sehr, sehr durstig, vergessen das aber irgendwie, weil duschen und schnell wieder in den Job, vielleicht machen sie sich noch einen Kaffee und dann ist es halt so, man hat aber eigentlich eher Durst. Also da wirklich schauen, dass man viel Wasser trinkt, dann aber auch so ein Sandwich mit Gemüse und Käse zum Beispiel, wer Käse isst, ja, wäre jetzt zum Beispiel auch gut. Und was man wirklich, auch wenn es manchmal sehr, sehr hart ist, wirklich auf zuckerhaltige Lebensmittel in dem Fall dann verzichtet. Weil wenn der Zucker wieder in unserem Blut ist, der Blutzuckerspiegel, der rauscht nach oben und so schnell wieder hochrauscht, fällt er halt wieder ab. Und diese Spitzen sollte man halt einfach vermeiden. Deswegen wirklich gleichmäßig versuchen, lieber dann kleinere Portionen zu essen, sodass es am nächsten Tag nicht mehr ganz so schwierig oder so viel wird. Und da wirklich den Fokus auf gute Qualität zu setzen, auf ausreichend die Makronährstoffe und Vollkornprodukte und wirklich wasserreiche Lebensmittel. Und so ist man sehr gut versorgt und man greift letztendlich dann auch wirklich nicht immer nur zur Schokolade und Süßigkeit dann.
Was sind denn so deine Top-Lebensmittel, um Heißhunger zu vermeiden, zu stillen, vorzubeugen?
Ich bin Fan von Smoothies tatsächlich vor dem Laufen. Da kann ich alles Mögliche reingeben, von Obst, aber auch Gemüse. Also Gurke zum Beispiel oder Salat ist super. Ich bin auch Fan von Quark oder Sojaquark. Als Veganer esse ich eher Sojaquark. Oder aber auch Nüsse, Studentenfutter zum Beispiel. Da ist eben auch dann die Zuckervariante von Rosinen drin, wer Rosinen natürlich mag. Datteln oder einfach auch mal so eine Reiswaffel. Es gibt Kichererbsenwaffeln mittlerweile mit Nussmus. Oder auch mal einen ganzen einfachen Sandwich mit Gemüse und einen Aufstrich drauf. Hummus, Falafel, sowas, wenn es einem gut schmeckt. Das mag ich total gern. Alles, was schnell geht, Kartoffeln sind auch total gut in Kombination auch hier mit Mousen oder mit Aufstrichen. Dass man da wirklich schaut, dass man wirklich auch die Komponente hat, dass der Blutzuckerspiegel stabiler bleibt und so gar nicht in die Spitzen und in dieses Runterfallen dann geht. So haben wir einfach dann immer das Problem, dass wenn der Blutzuckerspiegel im Keller ist, dann kommt eben das Kältegefühl, dann kommt das Zittern und dann kommt der Hunger und zwar schnell.
Den wollen wir ja nicht. Beziehungsweise wir sprechen jetzt darüber, dass man den Heißhunger quasi vermeidet. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Körpersignal. Ist es eigentlich sinnvoll, das dann nach dem Laufen vermeiden zu wollen?
Naja, sinnvoll. So der Heißhunger kommt ja tatsächlich eigentlich ja nur dann, wenn man seinen Körper nicht so gut, also nicht sehr, sehr gut versorgt hat. Man sollte ihn schon vermeiden und wenn man vorsorgt, ich sage jetzt mal, Prävention ist in dem Fall das Wichtigste. Wenn man halt wirklich schaut, dass man vorher und nachher wirklich so versorgt ist, dass es gar nicht zum Heißhunger kommt. Also was passiert mit einem Heißhunger? Wir essen sehr hochkalorisch. Wir haben dann wieder das Gefühl, wir haben zu viel gegessen. Vielleicht kommt dann noch die Emotion dazu. Dann kommt vielleicht die Verbindung dazu, was wir auch nicht wollen. Und wir dürfen schon unseren Gelüsten und unserem Hunger schon mal nachgeben. Es ist halt bloß die Frage, will ich das auch? Weil wir Läufer und wir Sportler wollen ja auch nicht zunehmen. Aber wenn das eben passiert, dass wir ständig Heißhunger haben, dann kommt es halt einfach auch oft zu einer Zunahme. Auch beim Heißhunger eben, weil wir einfach zu hochkalorisch sehr, sehr schnell essen und es oft gar nicht mehr im Griff haben und oft auch gar nicht mehr rauskommen so schnell.
Ja, ich habe da jetzt auch rausgehört, dass mal ein Kinderriegel oder mal eine Handvoll Chips ja völlig in Ordnung sind und dass man durchaus, wenn man da Bock drauf hat, das auch gerne essen darf. Aber das, glaube ich, eher mehr so der Gamechanger ist, sich zu fragen, habe ich wirklich darauf Bock oder eher auf was anderes? Weil so wie es klingt, ist ja das Problem eher die Quantität, also die Menge. Du hast ja jetzt nicht gesagt, nur noch Zartbitter ist nie wieder einen Schokoriegel, sondern dass man einfach hinterfragt, auf was habe ich Lust. Und wenn es jetzt wirklich mal der Schokoriegel sein soll, dann ist es halt der Schokoriegel.
Genau, auch dieses Perfektionistische auch rausnehmen, so nach 80-20-Regel, ja. Mal 20% einfach so Fun-Essen ist ja auch so, ist ja auch okay. Aber den Fokus darauf zu legen, dass 80% meiner Mahlzeit gut ist, proteinreich, kohlenhydratreich, fettreich, also gesunde Fette. Und dann ist es einfach, dann macht's auch Spaß, ja. Auch da so ein bisschen die Leichtigkeit mit reinnehmen. Und für wen tue ich's? Ich tue es für niemanden anders, außer für meinen Körper. Ich tue es ja niemand für sonst niemanden. Mein Körper ist mein Tempel. Ohne meinen Körper kann ich ja auch nicht laufen oder kann ich ja irgendwie, keine Ahnung, keine große Radtour machen oder klettern oder was auch immer. Der muss ja da sein. Und wir sind dann manchmal schon so sehr hart, der Körper funktioniert nicht. Ja, dann ist irgendwie alles doof. Also man muss schon auch das, wie ein Auto, ja. Man pflegt vielleicht manchmal sein Auto besser als seinen eigenen Körper.
Das heißt, dass dann das Problem nicht der Schokoriegel an sich ist, den ich esse, sondern dass ich ringsrum nicht gut versorgt bin.
Genau.
Und dann, das hatten wir ja vorhin schon, dazu hatte ich noch einen Gedanken, da wollte ich fragen, ob mein Gehirn das richtig verarbeitet hat, dass es ja auch manchmal dazu führen kann, dass ich vermehrt Süßkram und den ganzen Mist ist es nicht, weil wenn ich das gerne essen möchte, kann ich es ja gerne essen, dass es da genau in diesem Satz quasi die Krux liegt, wenn ich es mir verbiete, dass ich dann im Nachhinein Unmengen davon esse. Also das, habe ich das richtig verstanden?
Ja. Also es ist wirklich so, wir haben ja alle so ein kleines Kind in uns noch, ja, und jeder kennt so eine Art trotzige Phase. Und wenn man was nicht bekommt, dann will man es ja erst recht. Also wenn wir jetzt nicht an eine rosa Couch denken sollen, ja, dann denken wir an die rosa Couch. Es ist so, erst dann, wenn wir uns irgendwas verbieten, ich meine, wer schon mal schwanger war und man darf keine rohen Lebensmittel essen und so weiter, dann hat man irgendwie immer das Gefühl, man möchte jetzt so dieses Rohmilch und so Zeug. Also sowas hatte ich, oder ich wollte unbedingt dann Rotwein. Habe ich nie Lust, aber so eine Art Trotzphase. Stimmt nicht, ich habe ab und zu schon Lust auf Rotwein. Aber nee, damit, das will ich gar nicht damit sagen. Es ist schon so, dass man so einen Druck eben aufbaut. Und Druck erzeugt immer Gegendruck. Das ist, wenn man sich immer etwas verbietet, immer etwas von seinem Körper will. Das ist wie ein Wasserball, den man immer wieder runterdrücken will. Der kommt aber immer wieder hoch. Und man kann nicht immer alles wegdrücken. Und natürlich kann man mit einer Sanftheit und sagen, okay, ich möchte jetzt diesen Schokoriegel, ich genieße den jetzt, das ist jetzt ganz bewusst einfach dabei, ich habe da jetzt Bock drauf, ich will das jetzt, und dann gebe ich es meinem Körper. Ich gebe meinem Körper aber trotzdem noch Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Und außerdem unterschätzen wir auch immer die Kraft der Proteine. Wir haben oft viel mehr Gelüste auf Schokolade und auf Süßigkeiten, wenn wir unsere Proteinzufuhr nicht richtig haben. Vor allen Dingen auch bei Vegetarier nur eher, aber bei Veganern, es ist echt oft eine Herausforderung, auf die Proteinquellen zu kommen. Und wenn man den Fokus auf die proteinreichen Lebensmittel legt, dann wird man merken, man hat gar nicht mehr so viel Heißhunger, weil Proteine einfach essentiell sind für den Muskelaufbau, für den Muskelerhalt, für die Knochenstruktur, für viele Transmitter, für viele Strukturen, Knochenbau und so weiter. Deswegen Proteine, Proteine, Proteine. Auch wenn es immer abgedroschen klingt, aber wer auf Proteinquellen ausreichend schaut, der wird auch schon mal eine Veränderung am Heißhunger merken.
Spannend. Ist richtig interessant, das ganze Thema ringsrum, weil es halt eben doch nicht nur Hunger ist, sondern weil halt einfach mehr dahinter steckt. Und kann ich dann das quasi auch aufs Training übertragen, dass viel hilft viel, mein Heißhunger oder das, was ich im Training erreichen möchte, auch nicht sonderlich unterstützt?
Meinst du die schlechte Regeneration dann in dem Fall, oder? Dass die Regeneration ein bisschen runterfällt?
Genau, also ob das auch ein Grund für emotionales Essen sein kann, dass ich einfach schlecht regeneriere.
Ja, also die Regeneration hat schon einen ganz großen Baustein oder trägt dazu bei, dass man emotional isst. Ganz klassisch, man ist emotional erschöpft, ja, man möchte sich belohnen. Jeder, der schon mal 30, 40 Kilometer am Stück gelaufen ist, weiß, wie mental anstrengend das ist. Und dann kommt einfach dieser Belohnungseffekt. Ja, man hat ja zu viel geleistet, man darf sich jetzt auch mal was gönnen. Natürlich darf man, ja, aber die Frage ist halt, braucht mein Körper in dem Fall nicht nur oder nicht einfach richtige Nährstoffe? Es ist auch zum anderen die körperliche Erschöpfung dann da. Es ist, körperliche Erschöpfung bedeutet auch Stress. Das möchte der Körper halt auch irgendwie kompensieren und loswerden, indem er dann eben Energie bekommt durch eben Süßigkeiten oder eben schnelle Kohlenhydrate. Bei emotionalem Essen hängt halt natürlich auch so eine Art, Leistungsfähigkeit. Man möchte ja dann wieder leisten. Man muss ja danach auch wieder leisten. Und man ist ja immer so in so einem Teufelskreis. Man ist emotional, man ist belohnt, man möchte ja. Aber nach einem emotionalen Essen fühlt man sich halt dann auch oft nicht so gut. Und wer das weiß, geht dann vielleicht auch traurig ins Bett und hat halt dann auch einfach einen schlechten Schlaf, hat halt vielleicht auch Stimmungsschwankungen. Und das ist so ein Teufelskreis, ja. Und ja, Hunger und Ermüdung, natürlich, das hängt immer zusammen, einfach aus der körperlichen Ebene und auf der emotionalen Ebene. Das ist ganz oft so.
Und wie erkenne ich dann, ob ich Ruhe brauche oder Nährstoffe?
Wirklich anhand dessen, ob man sehr, sehr müde ist, wenn man immer nach dem Training total abgeschlagen ist, wenn man immer danach irgendwie die Couch braucht oder total, ja, einfach das Gefühl hat, man ist so ausgelaugt, das ist so wie so ein Stecker gezogen, oder aber auch Schlafprobleme hat. Jemand, der sehr schlecht schläft, dem fehlt oft einfach die Energie. Auch dadurch kann man schlecht schlafen. Wenn der Körper nicht richtig versorgt ist, der fällt nicht in einen richtig tiefen Schlaf, weil er Angst hat, er würde jetzt die körpereigenen Funktionen nicht mehr aufrechterhalten können. Jemand, der einen sehr, sehr niedrigen Blutdruck hat, kann auch nicht schlafen, weil einfach der Körper Angst hat, alles zu verlieren. Dadurch hat man auch Schlafprobleme, Muskelschmerzen, wenn man ständig unter Muskelkater oder Muskelschmerzen, Knochenschmerzen leidet. Das ist auch so ein Anzeichen, dass man zu viel gemacht hat, zu viel Training gemacht hat und sich nicht richtig regeneriert hat. Oder aber auch, man liefert nicht mehr so viel im Job, man kann sich nicht mehr so konzentrieren. Das ist halt auch so. Und ansonsten ist man halt sehr anfällig für Hautprobleme. Oft haben wir eben Unreinheiten, Haarausfall, brüchige Nägel, ist auch so ein Symptom. Man ist infektanfällig, man zieht irgendwie gefühlt jede Rotznase mit an. Und ja, da ist es halt auch so, kann es auch unter Stimmungsschwankungen kommen, also auf Reizbarkeit. Man ist von 0 auf 100 gleich. Also da merkt man halt auch, okay, man müsste mehr Regeneration durchführen und sich einfach ein bisschen runterfahren. Und manche Lebensmittel oder manche Nährstoffe zeigen einem auch, dass man sehr überfordert ist. Zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Das ist auch so ein Punkt, wer sehr schnell müde und K.O. ist und total fertig, der sollte einfach auch mal schauen, dass er die Omega-3-Fettsäuren, die B-Vitamine und Magnesium so ein bisschen mal kontrolliert und da eben auch schaut, ob da alles so weit passt.
Also ich hatte das auf jeden Fall früher ganz stark, was die Stimmung angeht. Also das war ein Hoch und Tief und vor allem auch mit dem, was du meintest, mit dem schlechten Schlaf. Bei mir war das so, ich hatte einen unglaublich geringen Ruhepuls. Also der war teilweise bei 32 und ich habe zwar geschlafen, aber ich bin dann morgens aufgewacht und ich habe mich wie erschlagen gefühlt. Und das Ganze ist tatsächlich auch erst besser geworden, nachdem ich einfach mehr gegessen habe. Und durch dieses mehr Essen und diese Geduld vor allem auch zu lernen, seinem Körper wieder vertrauen zu dürfen und halt auch andersrum, also das ist ein Prozess, das geht ja nicht super schnell. Seitdem schlafe ich gut, seitdem habe ich Energie und seitdem kann ich auch wieder ordentlich trainieren und halt auch ein Leben führen. Und ich glaube, man darf da auf sich vertrauen, dass dieses, ich habe dann viel Hunger, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, dass das wieder aufhören wird. Und besonders für LäuferInnen vielleicht auch wichtig, das wird alles wieder.
Genau.
Wenn man sich dann mit sich selbst auseinandersetzt. Und an der Stelle wollte ich auch noch fragen, hast du zum Schluss vielleicht noch 3-4 Tipps, was so deine Top-Übungen für den Umgang mit emotionalem Hunger sind?
Mhm. Ja, habe ich. Das ist wirklich wichtig, dass man, wenn man unter emotionalem Hunger regelmäßig und sehr, sehr oft leidet, ist es immer wieder wichtig, tagsüber so ein Body-Check-In mal zu machen oder sich zu fragen, Body-Check-In klingt vielleicht jetzt auch für viele, was ist das? Das ist wirklich, man kann sich einen Wecker stellen, 2-3 Mal am Tag und mal spüren, wie fühle ich mich denn gerade? Und so seine Emotionen dann einfach mal klar formulieren. Wie fühle ich mich jetzt gerade? Und ohne bewerten, ob gut oder schlecht. Also das zum einen kann man schon mal präventiv vorsorgen, denn wenn ich jetzt mich in dem Moment gerade total vernachlässigt fühle, weil mein Chef mir gerade irgendwie vor allen Leuten einen blöden Satz gesagt hat, dann fühle ich mich vielleicht irgendwie, ja, ich sage jetzt mal vernachlässigt als Beispiel. Dieses Gefühl darf da sein, diesem Gefühl auch Raum zu geben und nicht wegzudrücken. Denn wenn ich immer wieder was wegdrücke, dann ist es wieder Wasserball. Ich drücke den runter und irgendwann kommt das alles hoch und manche kompensieren es dann eben mit emotionalem Essen. Also ganz viel in die Achtsamkeit gehen, ganz viel in Körperspüren gehen. Wenn es dann soweit ist, dass man zum Beispiel jetzt gerade in einer Situation ist, wo man das Gefühl hat, boah, und jetzt muss ich unbedingt was essen. Ich habe dieses Gefühl, ich will das jetzt weghaben. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich hole mir jetzt eine Tafel Schokolade und die ziehe ich mir rein. Dann auch wirklich versuchen, Zeit zu gewinnen. Nicht unbedingt immer ablenken. Klar, man kann sich ablenken, indem man vielleicht sagt, okay, ich gehe jetzt mal raus und gehe einmal um den Block rum und versuche, mich irgendwie ja wieder zu setten oder zu laufen. Ja, wenn man das schafft. Viele oder meistens schafft man es nicht. Und da einfach versuchen, sich körperlich so unter Kontrolle zu bringen, dass man ja, je mehr Zeit, das man gewinnt, wird man wieder klarer im Kopf. Sich körperlich nur ein bisschen verändert, sich aufrichtet, alleine schon den Oberkörper aufrichtet, die Schultern zurückzunehmen. Und wenn wir eine Körperhaltung ändern, verändert sich unser Gefühlszustand in den meisten Fällen und dadurch unsere Handlungen. Und mehr in der Emotion gerade drin steckt, sich wirklich gedanklich darauf zu fokussieren, okay, ich verändere jetzt gerade mal meinen Körper und frage mich, brauche ich das wirklich? Es ist unheimlich schwer und es ist ein mentaler Kraftakt, sowas zu machen. Weil wenn man in der Emotion drinsteckt und man muss sofort und man will irgendwie dieses Gefühl weghaben, ja, das ist echt eine Herausforderung. Wenn es dann passiert ist, in Anführungszeichen, dass man aus emotionalen Gründen gegessen hat, dann nicht so hart zu sich zu sein. Es ist so in Ordnung und ich habe mein Bestes gegeben. Ein bisschen mit Liebe und mit Spiel, mit der Ernährung und mit seinem Essverhalten einfach versuchen, das Ganze zu ändern. Wie gesagt, das ist ein Prozess, das geht auch nicht von heute auf morgen. Yoga und Qigong und diese Achtsamkeitssportarten, sage ich jetzt mal, die helfen einem immer wieder so das Bewusste zurückzuholen. Vielleicht kennst der ein oder andere, wenn man sich total gestresst nach dem Tag fühlt und man geht in Yoga, man hat danach irgendwie auch einen total klaren Geist, natürlich auch beim Laufen. Aber es ist auch eine Atemtechnik, kann man natürlich auch machen, dass man wirklich bewusst mit bis 4 Takte einzählt, 4 einatmet und ausatmet bis 4. Und sich da auch nochmal 2-3 Mal versuchen, irgendwie abzulenken, beziehungsweise nicht ans Essen zu denken. Ansonsten ist es auch eine coole Musik sofort reintun und versuchen zu tanzen, sich die Gefühle vielleicht auch raustanzen, wer sehr unter Energieschub nicht leidet, sondern einfach das rauslassen. Gruppensportarten sind halt natürlich dann auch total gut, wenn man sich so ein bisschen ablenken kann und sagt, hey, okay, ich habe heute eine Verabredung, ich gehe jetzt dann gleich nochmal vorher raus, beweg mich gleich und ich mache das gleich. Weil aus dieser Situation rauszukommen, das benötigt Übung, es benötigt unheimlich viel Kraft und das Einzige, was man im emotionalen Akt sozusagen braucht, ist Zeit gewinnen. Zeit, dass sich der Verstand wieder klar macht. Wie so ein Wasserfall, der sich da über den ganzen Körper drüber strömt.
Ja, das ist ein schönes Bild. Und vor allem der erste Tipp mit dem Bodycheck, ich glaube, das kann für LäuferInnen auch tatsächlich sehr sinnvoll sein, da einfach mal in sich reinzuspüren, auch vor oder nach dem Training, damit man dann auch achtsamer mit sich selbst umgehen kann. Also ich führe zum Beispiel auch ein Lauftagebuch und ich kann mir vorstellen, dass es in Verbindung damit vielleicht auch niedrigschwelliger Zugang für die ZuhörerInnen unter uns sein kann, die vielleicht auch manchmal mit emotionalem Essen oder Heißhunger zu tun haben. Und welche Idee mir für LäuferInnen vielleicht auch noch kommt, da kannst du ja gleich noch sagen, was du davon hältst, ist das Einbauen von Lauf-ABC-Übungen in eine Laufeinheit. Also wenn ich dann merke, ich bin noch voll am Grübeln, ich bin zwar losgelaufen, aber ich grübel noch, es ist vielleicht eine gewonnene Ablenkung und Abwechslung auch, dann 1-2 Lauf-ABC-Übungen zu integrieren. Und natürlich wird dann auch die Laufökonomie besser. Das klingt ja fast, als würde ich da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Super, ganz, ganz klar. Ja, man ist auch gleich mal abgelenkt, dass man auch seine Beine so koordinieren kann, dass man nicht selber drüber fällt, ja, mit dem Hüpferlauf oder Seit, ja, natürlich, oder Anfersen. Es ist natürlich super, ganz klar. Bevor man zum Laufen anfängt, Lauf-ABC, hat man natürlich auch was für seine Ökonomie, genau, Lauftechnik. Und ja, perfekt, genau, super. Und auch Tagebuch führen, das, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich auch sehr gut. Wer viel unter emotionalem Essen leidet, der kann das auch mal aufschreiben. Und sich auch mal aufschreiben, wie man sich danach fühlt, wenn man das getan hat. Ja, ich meine, man darf ja alle Gefühle auch aufschreiben. Oder auch mal zum Reflektieren, was esse ich den ganzen Tag gerade wirklich? Warum bekomme ich Heißhunger? Um den Heißhunger mal zu hinterfragen. Weil das ist ja nicht normal, dass ich Heißhunger habe, höre ich dann immer wieder. Dann schau mal zusammen das Tagebuch an. Und da kommen ganz, ganz oft Sachen, wo man dann selber sagt, boah, ja, jetzt verstehe ich es auch. Also sich selbst immer wieder so Tagebuch, Journaling, super, cool.
Mhm. Also ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall ein ganzes Konglomerat an Möglichkeiten erarbeitet, die man mal ausprobieren kann, weil das Ganze ist natürlich individuell. Und da möchte ich an der Stelle sagen, auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch und für deine Zeit. Und Ich hoffe, dass die ein oder andere Person da draußen sich jetzt ein positives Gefühl mitnehmen konnte für sich und ihren Körper. Du machst ja auch selbst jede Menge tollen Content zum Thema Heißhunger und Laufen und vieles davon auch kostenfrei. Wo findet man denn deinen Content?
Ja, auch wir haben einen Podcast, mein Mann und ich, also mehr ich als mein Mann, der hat weniger Zeit. Aber auch wir haben den Naturverbandelt Podcast. Da hört man uns alle 2 Wochen haben wir den Podcast. Und ansonsten auf Instagram, da ist auch unter Naturverbandelt, bin ich zu finden. Genau, ansonsten auch auf der Homepage findet man mich www.naturverbandelt.com. Können wir natürlich auch ein Erstgespräch mal führen oder ein Kennenlerngespräch. Wer auch mehr wissen will von meiner Arbeit, kann sich da auch gerne umschauen. Und dann, genau, das ist so meine Sachen.
Für alle Neugierigen wird das natürlich wie immer unten verlinkt. Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Danke dir für deine Zeit. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram unter achilles.running. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt uns das doch gerne mit einem Abo oder aber eine 5-Sterne-Bewertung. Ansonsten macht's gut, bleibt gesund und natürlich keep on running.
Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.